NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich auf einen tollen Abend mit Ihnen. Die Autorin Moshde Mawaji hat eine Novelle geschrieben. Der Titel: Das Geheimnis der Dattelpalmen. Und das Vorwort hat die hannoversche Landtagsabgeordnete Doris Schröder-Köpf geschrieben. Unterstützt wurde die Autorin vom AutorInnenzentrum Hannover. Und gleich spreche ich mit Moshde Mawaji über ihr Buch. Ja, und dann nehmen wir sie mit nach Wilhelmshaven. Dort fand am Wochenende die Premiere der Komödie Der eingebildete Kranke statt. Toll, dass Sie dabei sind. Der Kulturspiegel am Dienstag hier bei NDR 1 Niedersachsen. Im Sommer war es soweit, da hat die Autorin Moshde Mawaji ihre Novelle Das Geheimnis der Dattelpalmen an den Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe Dennis Kurku und an die hannoversche Landtagsabgeordnete Doris Schröder-Köpf überreicht. Und das Ganze entstand durch die Unterstützung des AutorInnenzentrums Hannover, einem Verein, der die Vernetzung regionaler Autoren stärken möchte und unter anderem Fortbildungen, viele Workshops zur Nachwuchsförderung anbietet. Und ich freue mich jetzt sehr, dass Moshde Mawaji zu Gast ist, hier bei mir im Kulturspiegel. Herzlich willkommen.
Hallo Martina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich habe ja die Novelle hier bei mir liegen. Was hat dich inspiriert, diese Novelle, Das Geheimnis der Dattelpalmen, überhaupt zu schreiben?
Vor langer Zeit war ich zu Besuch bei meiner Schwester im Iran, in Bushehr. Bushehr ist eine Hafenstadt am Persischen Golf. Und zum Mittagessen gab es Fisch- und Garnelengerichte, also ganz lecker. Und danach gab es Nachtisch, und zwar mit Datteln. Datteln ist eine wichtige Nahrungsmittel im Südiran. Und in viele Gerichte kommen vor, nicht nur im Nachtisch, sondern auch im Gebäck oder Snacks. Und zum Nachtisch habe ich einen Teller verschiedene Sorten Dattel serviert bekommen. Und das hat mich so beeinflusst und inspiriert, dass das Zitat von deutscher Philosoph Adorno blitze in meinem Kopf: ohne Angst verschieden sein. Und ich hatte auch viele Notizen auf meinem Schreibtisch von damals, also von sehr langer Zeit. Und ich habe alles zusammengebastelt und kam Das Geheimnis der Dattelpalme.
Ich finde den Titel ja schon so wunderbar. Ich habe ja eben gerade schon gesagt, die hannoversche Landtagsabgeordnete Doris Schröder-Köpf, die hat ein Vorwort geschrieben in deiner Novelle. Ja. Was hat sie da so reingeschrieben?
Also sie hat über die Landschaft, die ich beschrieben habe, über Frauen, also weil Hauptthema ist auch Frauen. Und sie hat über Frauenrechte, über die Landschaften, die ich beschrieben habe, gesprochen.
Vielleicht ganz kurz mal zum Inhalt. Wenn man jetzt diese Novelle von dir liest, Das Geheimnis der Dattelpalmen, worum geht's da genau?
Also diese Geschichte geschieht in 80er Jahren im Iran. Und die Hauptprotagonistin heißt Gisu. Gisu bedeutet auf Persisch lange Haare. Und sie hat viele Herausforderungen vor sich. Einmal, sie ist in einem Alter von Pubertierenden zu erwachsen werden, also eine Frau zu werden. Erstmal das. Und zweitens ist Tradition in einer geschlossenen Gesellschaft. Sie verliebt sich in er, so in einem Jungen in einem Alter wie Gisu. Und sie möchte ihre Liebe zeigen. Aber es ist da peinlich, das zu zeigen. Und andere Herausforderung ist gesellschaftliche Umbrüche, genau in dieser Zeit. Das war iranische Revolution 1979 und dann auch anderthalb Jahre später Krieg zwischen Irak und Iran. Und alles diese gesellschaftliche Situation überschatten diese zarte Liebe.
Wie sieht es denn eigentlich aus? Du hast gesagt, in der Corona-Zeit hast du das Ganze gemacht. Auch wurdest du unterstützt von dem AutorInnenzentrum Hannover. Wie haben die dir geholfen? Weil es ist ja schön, wenn man dann hinterher so eine Novelle, so ein Buch in der Hand hält.
Ich suchte vorher immer ein Netzwerk. Und dann bin ich auf AutorInnenzentrum aufmerksam geworden und diese mentale Unterstützung, würde ich sagen, genau. Und dann habe ich einen Verlag gesucht und das ist nicht einfach, das nach der Corona-Zeit war eine ganz lange Warteschlange. Aber dann habe ich bald einen Verlag bekommen, genau.
Wie geht's weiter mit dir und deinem Schreiben? Willst du weitere Sachen schreiben oder bist du schon wieder dabei, wieder neue Sachen zu schreiben?
Ja, ich bin immer dabei, ich schreibe gerne und in diesem Jahr wird auch ein neues Buch von mir veröffentlicht, aber mehr verrate ich nicht.
Vielleicht, worum es ungefähr geht, dass du uns das schon mal verrätst?
Das ist eine Anthologie von mir, also viele Kurzgeschichten, und es geht um Migranten in Deutschland.
Genau. Also auch ein Thema, was du natürlich begleitest. Wie viele Jahre bist du jetzt schon in Deutschland und lebst hier?
Über 30 Jahre, genau.
Sehr
schön. Ich war sehr jung, als ich hierher kam.
Warum sollten Autorinnen, Autoren, wenn sie schreiben, ruhig mal vorbeischauen bei dem AutorInnenzentrum Hannover? Wie haben die dir geholfen genau?
Also bei AutorInnenzentrum Hannover findet viele Weiterbildungen und Workshops. Und das ist ein toller Verein. Da habe ich ganz tolle Menschen auch kennengelernt. Und ich bin auch im Vorstand von AutorInnenzentrum. Und anhand von diesen Veranstaltungen, die da, man ist immer dabei. Man schreibt noch lieber, weil da hat man als Schreibende ihre Netzwerke gefunden.
Ich finde es super schön, dass du hierher gekommen bist mit deiner Novelle Das Geheimnis der Dattelpalm über eine junge, zarte Liebe in einer schwierigen Zeit. Und für wen ist das Buch was? Wem würdest du das empfehlen?
Also dieses Buch würde ich für Jugendliche bis 99 empfehlen. Und mit dem Schreiben möchte ich immer, dass die Leute nachdenklich werden.
Was willst du genau mit diesem Buch bewirken? Was willst du damit sagen?
Die gesellschaftliche Koexistenz, also Umgang mit kultureller Diversität. Damit möchte ich gerne die Leute sensibilisieren.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute hier bei uns gewesen bist. Bin schon sehr gespannt auf das neue Buch, was dann ja bald rauskommt. Und wenn Sie Lust haben, Das Geheimnis der Dattelpalm von Mojdeh Mavadji zu lesen, es ist in der Edition Unscharf erschienen im Baltrum Verlag und kostet 11,90 Euro. Vielen Dank und alles Liebe für dich.
Dankeschön, Martina. Es war mir ein Vergnügen, bei dir zu sein. Dankeschön für die Einladung auch.
Der Kulturspiegel am Dienstagabend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ja, die Wartezimmer sind voll, die Menschen, die schniefen, die husten angesichts der ja doch eisigen Temperaturen draußen in den letzten Tagen. Aber an der Landesbühne Nord, da ist die Krankheit nicht echt. Sie ist nur eingebildet. Ergebnis einer pausenlosen Beschäftigung mit sich selbst. Die Komödie Der eingebildete Kranke von Jean-Baptiste Molière feierte in Wilhelmshaven am Wochenende vor einem begeisterten Publikum Premiere. Ein 350 Jahre alter Klassiker, trotzdem lustig, mit Tiefgang und aktuell. Würde es Kunst auf Rezept geben, dann wäre diese Therapie momentan genau richtig für die gute Laune. Jutta Pschigoda hat sich davon anstecken lassen.
Toilette! Sie klingeln nicht auch sehr leise. Toilette! Euer Ernst, man kann doch nicht einen armen Kranken so allein lassen. Toilette!
Hausherr Argan leidet mal wieder an einer seiner zahlreichen Beschwerden. Nur in Unterhosen, aber mit lila Perücke quält er sich auf seinem Sitzkissen. Doch beim resoluten Hausmädchen Tornette wirkt sein Jammern nicht. Sie weiß, den eingebildeten Kranken zu nehmen, gerade wenn dieser voller Vorwürfe ist.
Deinetwegen schrei ich mir die Seele aus dem Leib.
Und ich renne mir ihretwegen den Schädel ein. Wir wären also quitt, wenn's recht ist.
Was? Du Ass!
Wenn sie schreien, weine ich.
Du Miststück.
Mit ihrem lauten Jammern bringt Tonette nun ihrerseits den Hausherrn aus der Fassung. Beide Schauspieler sind brillant in ihren Rollen. Argan, der sich mehrmals in der Woche teure Einläufe und Glistiere von Medizinern verschreiben lässt, um sein Inneres zu reinigen, und Tonette, die sich mit den widerlichen Hinterlassenschaften abgeben darf. Argan und seine eingebildeten Krankheiten sind eine Goldgrube für alle Arten von Quacksalbern. Deshalb will der Patriarch seine Tochter auch mit einem Arzt verheiraten. Er möchte Geld sparen.
Nun denn, meine Tochter, ich habe dir etwas zu sagen, worauf du nicht gefasst sein wirst. Man hält um deine Hand an.
Doch es ist nicht der Richtige, denn Angélique liebt Cléante. Beide rappen zur Überraschung der Zuschauer ihre Zuneigung in einem Sprechgesang vor dem Vater, einem Monsieur Pourgon, der Argans Arzt ist, und dessen Neffen, der Bräutigam, der noch Arzt werden will.
Los, ein Nebenbuhler!
Der mir verhasst ist Tirsisch! Verhasst bleibt der Tod! Ich leide Höllenqualen in seiner Gegenwart!
Krass, Joe, pass auf!
Des Vaters Zwang.
Zum Glück ist Hausmädchen Tonette auf der Seite der Tochter und sie sucht sich Verbündete.
Wir müssen diese aberwitzige Heirat verhindern, die er sich in den Kopf gesetzt hat. Vielleicht sollten wir ihm von uns aus einen Arzt unterjubeln, der ihm sein Monsieur Purgon madig macht und seine Behandlung verleidet.
Für Regisseur Max Kleesen ist Tonette eine faszinierende Figur. Sie hält aus dem Hintergrund die Fäden zusammen. Sie allein weiß, was im Hause Argan vor sich geht und wer hinter welchen Interessen steckt.
Wenn sie nicht da wäre, würde der ganze Laden zusammenbrechen. Die räumt aber die Scheiße weg. Und die tut es. Und eigentlich muss man an diesem Abend eine Lanze für Tonette brechen und alle die Klorollen auswechseln für uns.
Der eingebildete Kranke wurde 1673 am französischen Hof uraufgeführt. Misstrauen gegen Ärzte war damals durchaus angebracht, weil die Medizin noch in den Anfängen steckte. Mancher Patient überlebte schlicht die Behandlungen wie etwa den häufigen Aderlass nicht. Das versucht Ingrands Bruder dem Patriarchen zu vermitteln. Doch dieser sperrt sich, therapiesüchtig, jedem Argument. Das Stück habe nichts von seiner Aktualität eingebüßt, findet Dramaturg Marcel Krohn.
In diesem Fall ist es eben die Selbstbezogenheit des Menschen. Wir erleben es im Moment auch besonders stark bei uns in der Politik. Insofern haben wir da einen Bezug sehr schnell hergestellt. Manche Menschen erscheinen doch sehr barock.
Und dazu passen die Kostüme. Sie sind fantastisch. Hohe Perücken in Pink und Pastell, Rüschen und Polster, aber auch Tattoos und Anklänge an die Mode- und Musikrichtung Punk. Ein Fest fürs Auge. Die Bühne dagegen schlicht und dunkel, mit Trauerflor an langen Stangen. Nur das Wort Agonie leuchtet grell in Pink im Hintergrund. Diesem Todeskampf auf dem Sterbebett fühlt sich Argan nahe, wenn er sinnlos seine Tage mit eingebildeten Krankheiten verbringt. Doch sein gespielter Tod bringt am Ende auch so manche Wahrheit ans Licht. Ein Theaterabend mit fantastischen Charakteren, viel Humor, aber auch Tragik, doch am Ende wird alles gut. Dafür gab es Jubel aus dem Publikum und stehende Ovationen in Wilhelmshaven. Sehr empfohlen gegen alle Arten von Winterfrust, Theater als wirksame Therapie.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Schön, dass Sie bei uns sind heute Abend. Wir haben einen besonderen Künstler in Oldenburg besucht. Marjan Licht aus Tel Aviv singt im Sopran und steht momentan in der Hauptrolle in der Oper Xerxes auf der Bühne im Staatstheater. Dann stellen wir Ihnen Bertram Engel vor. Er ist Schlagzeuger in den Bands von Udo Lindenberg, Marius Müller-Westernhagen und Peter Maffay und hat jetzt ein Buch über sein Leben als Musiker geschrieben. Heute Abend liest er daraus im Theater am EGI in Hannover. Und wir haben jede Menge toller Buchtipps für Kinder, denn gerade jetzt im Januar, da können die Nachmittage ja manchmal ganz schön lang werden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Nur sehr wenige Männer singen im Sopran. Der 30-jährige Marjan Licht aus Tel Aviv ist ein Sopranist und ein wahrer Meister seines Fachs. Am Oldenburgischen Staatstheater singt er im Moment die Hauptrolle in der Händel-Oper Xerxes. Und außerdem macht er auch gern Technomusik mit seiner Band. Helgard Füchsel stellt ihn uns mal vor.
Marjan Licht als König Xerxes in Militäruniform umarmt zärtlich einen Vorhang, der von der Bühnendecke hängt. Dabei singt er die berühmte Arie Ombra mai fu über die Schönheit einer Platane. Als brutaler König Xerxes gerät der Sänger Marjan Licht aber auch in Rage und wirft mit Dingen um sich. Der Moment der Wut und die, wie er sagt, traumhafte Arie sind seine Lieblingsmomente in dieser Oper.
Ich verbinde mich mit meinem Herzen und meiner Seele. Ich bin dann immer kurz davor zu weinen. Am Schluss geht das Licht aus und ich denke, oh mein Gott, ich will, dass meine Mama mich umarmt. Ich liebe es wirklich.
Ich liebe es wirklich.
Der Sänger ist in der Nähe von Tel Aviv geboren. Bereits als Zweijähriger hat er das Piepsen der Mikrowelle imitiert, sagt er. Da sei schon allen klar gewesen, dass er Sänger werden würde. Zuerst sang er Popmusik, immer schon in einer Frauenlage. Dann hat er mit 18 Jahren angefangen mit Gesangsunterricht. Seine Lehrerin in Israel hat zuerst seinen Tonumfang getestet, erzählt er. Sie wollte, dass er immer höhere Töne singt.
Then she told me, okay, go higher. Lalalala, and then go higher. Lalalala, and then
sie war ganz aufgeregt, weil ich so hoch singen konnte und sagte, lass das mit der Popmusik. Dann brachte sie mir die Oper näher. Ich wusste nicht, dass ich mich auf Barockoper spezialisieren kann. Sie hat meine Augen und mein Herz für diese Kunstform geöffnet. Dafür bin ich ihr dankbar.
Seitdem hat ihn die Barockoper nicht wieder losgelassen. Er hat am Konservatorium in Amsterdam ein Gesangsstudium in alter Musik abgeschlossen und bereits zahlreiche Preise gewonnen. Sich selbst bezeichnet er als besessen von der Musik. Er liebt die Ornamente in der Musik und besonders die Triller.
So you need to have a agility in the throat. That's also something that really.
Dafür braucht man Beweglichkeit in der Kehle. Auch deshalb habe ich mich auf Barock spezialisiert. Da kann ich all diese verrückten Dinge mit der Stimme und der Kehle machen. Es ist eine Mischung aus Virtuosität und Ornamenten und der Emotionalität, der rohen Emotion.
Emotional, very like in raw emotions.
Der 30-Jährige ist auch offen für Experimente. Ein Kommilitone aus Amsterdam hat ihn gefragt, ob er beim Projekt Technopera mitmachen möchte, einer Mischung aus Oper und Techno. Barock verbunden mit moderner Musik, das gefiel ihm. Er startete mit einem Klagegesang aus der Oper Dido und Aeneas von Henry Purcell. Trauriger Gesang und Tanzmusik, für ihn passt das gut zusammen.
In all the techno music in the clubs.
In der ganzen Techno-Musik in den Clubs sind die Melodien ziemlich traurig. Ich habe da sehr genau hingehört. Wenn man aber den Beat dazu macht, werden die traurigsten Melodien zu Tanzmusik.
You can make the saddest music into a dance music.
Für Techno hat der Sopranist allerdings kaum Zeit. Er hat viele Opernengagements und reist dafür herum. Das Spiel mit den Geschlechterrollen ist in der Barockoper weit verbreitet. Der Intendant des Oldenburgischen Staatstheaters Georg Heckel hat den Sopranisten für die Oper Xerxes gebucht, weil er genau zur Idee der Inszenierung passt.
Das Wunder ist die Geschlechterverwechslung. Wie kann jemand so singen, der nicht so spricht? Und der Sopranist, der männliche, hat diese Leichtigkeit und die Eleganz von den leichten, hellen Sopranstimmen. Gepaart allerdings mit einer etwas anderen Stimmfarbe. Etwas weißer, etwas heller in der Ausprägung, aber tatsächlich dadurch auch erkennbar als männlicher Sopran.
Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Den Musiker Bertram Engel haben schon zigtausende von Fans gehört, ohne ihn gesehen zu haben. Des Rätsels Lösung: Bertram Engel steht nicht vorn am Bühnenrand, sondern sitzt im Hintergrund, und zwar an den Trommeln. Als Schlagzeuger in den Bands von Udo Lindenberg, Peter Maffay und Marius Müller-Westernhagen aber gibt er seit Jahrzehnten den Takt an und hat nun eine Autobiografie veröffentlicht. Dies erschien im Riva Verlag und heißt »Mit alten Männern spiele ich nicht«. Derzeit ist Bertram Engel auf Lesereise und heute Abend im Theater am Egi in Hannover. Bevor er dort aber Anekdoten aus seinem Leben auf Tournee und im Studio preisgibt, hat Uli Kniep mit dem Drummer gesprochen.
Mein Name ist Bertram Engel und ich spiele seit 48 Jahren mit Udo Lindenberg und Peter Maffay als Schlagzeuger.
Und nicht nur die beiden Giganten der deutschen Rockszene lassen sich vom Blonden Engel begleiten. Auch internationale Größen wie Robert Palmer, Bruce Springsteen, Joe Cocker und Eric Burdon arbeiteten mit Bertram Lutz Wilhelm Passmann, wie der Trommler bürgerlich heißt, im Studio oder bei Live-Konzerten. Bertram Engel wurde im November 1957 in Burg Steinfurt geboren, begann mit 7 Jahren Klavier zu spielen und besuchte später die Musikhochschule in Münster. Dort war Schlagzeug sein Hauptfach. Über seinen älteren Bruder Thomas lernte er die Musik von Udo Lindenberg kennen. Der stammt aus dem nicht weit entfernt gelegenen Gronau, war selber Schlagwerker, wollte aber nicht länger hinter der Schießbude sitzen. So engagierte er den talentierten jungen Engel 1976 für sein Panikorchester. Nur ein Jahr später verpflichtete auch Peter Maffay den Drummer mit dem sogenannten Schinken-Groove. Im Herbst vergangenen Jahres, im Alter von 67 Jahren, veröffentlichte Engel seine Autobiografie, ausgerechnet mit dem Titel »Mit alten Männern spiele ich nicht«.
Als ich damals bei einer Maffay-Probe 1984 meinen Bandkollegen die Stöcke vor die Füße warf, mit dem Kommentar, dass ich keinen Bock hätte auf diesen alten Männerscheiß, weil mir die Band zu gelangweilt spielte, hatte ich eben noch keinen blassen Schimmer, was mich in den nächsten Jahren meines Rock'n'Roll-Lebens noch alles erwarten würde.
Auf knapp 300 Seiten gibt Bertram Engel nicht immer schmeichelhafte Details aus seinem Leben als Rock'n'Roller preis. Kein Wunder, dass sich die Boulevardpresse sogleich nach Erscheinen der Autobiografie auf die Enthüllungen in Sachen Drogen und Exzesse während der Konzertreisen mit Peter Maffay stürzte. Engel selber ist seit 2005 clean und sagt heute zu den wilden Zeiten nur:
Zur Geschichte Drogen bei Tabaluga gibt es für mich heute nur ein ganz kurzes Statement. Schnee von gestern.
Ich wollte nie erwachsen sein.
Peter Maffay selber, der auch das Vorwort zum Buch verfasst hat, steht mittlerweile ebenfalls über den Dingen und ist des Lobes voll.
Bertel schreibt aus seiner Sicht über die Jahre, die er verbracht hat mit vielen Musikern, schwerpunktmäßig mit Udo, mit mir. Sehr direkt, westfälisch direkt, lustig, unterhaltsam. Bert hat, ich sag mal, alles, was der Rock'n'Roll so bietet, erlebt. Also er ist einer der härtesten Knochen, die ich jemals kennengelernt habe. Kompromisslos, und mit ihm im Rücken weiß ich, dass die Sachen gut funktionieren.
Nun also ist Bertram Engel selber der Star, wenn er auf der Bühne liest und sich dabei auf dem Klavier begleitet. Abenteuer hat er wahrlich viele erlebt zwischen dem beschaulichen Münsterland und der Truppenbetreuung 2005 in Kabul, Afghanistan.
Ich freue mich, dass Sie bei uns sind hier im Kulturspiegel bei NDR1 Niedersachsen. Der Dezember ist vorbei, wir sind mitten im Januar und die Nachmittage, die sind lang. Sie sind dunkel und wenn man Kinder hat, dann freut man sich natürlich, wenn man ein schönes Buch hat. Ja, und da wollen wir Ihnen ein bisschen bei helfen. Wir haben ein paar Bücher rausgesucht, Bilderbücher zum Beispiel. Katharina Marenholz stellt 3 neue Titel vor.
Der Schneedieb von Alice Hemming und Nicholas Slater.
Der 3. Band der Jahreszeitenreihe mit dem neugierigen Eichhörnchen. Nach Frühling und Herbst erforscht es jetzt den Winter und wundert sich. Kein Gras, stattdessen ist alles weiß und kalt. Erst traut sich das Eichhörnchen gar nicht aus seiner Baumhöhle, aber sein Freund Vogel zeigt ihm, wie viel Spaß man im Winter haben kann. Schneebälle werfen, Eislaufen und Schneeflocken studieren. Bis eines Morgens der ganze Schnee weg ist. War da ein Dieb am Werk? Kindern ab 3 macht es Spaß, aus der Sicht des Eichhörnchens über die Jahreszeitenwechsel zu staunen. Viele Dinge ähneln den menschlichen Erfahrungen, andere, tierische Anforderungen kommen dazu. Die Illustrationen sind plakativ und witzig und so, dass man das Eichhörnchen sofort ins Herz schließen muss.
Die Butterbrote-Besseresser-Schlacht von Dr. Seuss.
Ein neues Dr. Seuss-Bilderbuch im Antje-Kunstmann-Verlag ist immer ein Ereignis. Die fantasievoll schrägen Reime des US-amerikanischen Autors funktionieren am besten im englischen Original oder eben in der Übersetzung von Nadja Budde.
Am letzten Tag des Sommers, 10 Stunden vor Herbstbeginn, nahm Großvater mich zur Mauer hin. Dort stand er ein Weilchen, sehr still und sehr alt. Sein Kopf wippte sachte und traurig, und bald begann er zu sprechen. Wie du weißt, wohnen hier auf der Seite wir Schnauser, und weit hinter der Mauer, da wohnen die Flauser. In jedem Flauserhaus, hinter allen Flausertüren, hausen Flauser, die Butter unters Brot schmieren.
So beginnt die Geschichte. Es geht um den erbitterten Streit der Flauser und Schnauser um die richtige Butterseite und damit generell um die Frage, wer Recht hat. Die Flauser Grenzschutzpatrouille bewacht die Mauer und eine Zeit lang lässt man sich in Ruhe. Aber dann kommt es zum großen Flauser-Schnauser-Krieg, der mit absurden Waffen geführt wird. Etwa mit dem Sauerkirschkerne feuernden, 8-kanonigen, elefantengestützten Peng-Blitzmobil. Eine übermütige, abgedrehte Geschichte für Kinder ab 4, die zeigt, wie man Konflikte nicht lösen sollte.
Gute-Nacht-Geschichten für Celeste von Nikolaus Heidelbach und Ole Könnecke.
Celeste und Boris sind allein zu Haus. Boris will in Ruhe Fernsehen und Chips essen, aber Celeste fordert zum Einschlafen eine Geschichte, und zwar eine richtig gruselige. Boris erzählt von einem kleinen Mädchen, das ein Gespenst trifft. Langweilig, sagt Celeste. Das sagt sie auch zu der Geschichte von der riesigen Kröte, der kopflosen Dame, der Monsterechse. Egal, was Boris erzählt, Celeste ist mit nichts zu schocken. Und schließlich erzählt sie eine Geschichte. Die beiden Kinderbuchautoren und Illustratoren Nikolaus Heidelbach und Ole Könnecke haben einen völlig unterschiedlichen Stil, der hier auf kreative Weise zusammenfindet. Heidelbach liefert auf den linken Buchseiten die großflächigen, fantastischen, leicht surrealen Bilder der Gruselgeschichten, die Boris sich ausdenkt. Ein überdimensionaler Krötenkopf, ein Gespenst mit fiesen Krallen, ein zombieartiges Meeresungeheuer. Der Schock über diese Bilder wird immer gebrochen durch Könnickes Comicstrip-artige Szenen jeweils auf der rechten Buchseite, die die Interaktion zwischen den Geschwistern zeigen, mit witzigen Dialogen in Sprechblasen. Ein echtes Buchkunstwerk für Kinder ab 4.
Und unsere 3 Buchtipps für dunkle Winternachmittage, die können Sie natürlich nochmal nachlesen, ganz in Ruhe auf der Seite ndr.de/kultur. Es war wieder ein richtig schöner Abend mit Ihnen hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Viele tolle Kulturthemen waren dabei und ich hoffe, Sie sind nächste Woche wieder dabei. Am Dienstag, da gibt es dann wieder eine neue Ausgabe vom Kulturspiegel. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen traumhaften schönen Abend hier mit uns, mit NDR 1 Niedersachsen. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Bis nächste Woche. Tschüss.